Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und das entscheidende Thema unserer Zeit ist in den vergangenen Wochen, ja, man muss es sagen, ziemlich zu kurz gekommen. Nicht nur in diesem Podcast, sondern vor allem in der realen Politik, die sich angesichts von Kriegen, Inflation und Migration und den Sorgen um Wohlstand und Sicherheit nur noch, kann man das sagen, am Rande mit dem Schutz des Klimas beschäftigt hat. Warum ist das so? Und wie kann man die Klimakrise wieder so in den Fokus rücken, wie das angemessen wäre, angesichts all der Dinge, die da auf uns zukommen? Und wie sind wir eigentlich dahin gekommen, wo wir jetzt sind? Und gibt es überhaupt noch einen Ausweg? Und was hat das alles mit Christian Lindner, mit der FDP, aber auch mit Angela Merkel und am Ende vielleicht sogar mit Olaf Scholz zu tun? Darüber spreche ich heute mit dem Wissenschaftler, Spiegel-Bestseller-Autor und eben Autor des Buches Männer, die die Welt verbrennen, der entscheidende Kampf um die Zukunft der Menschheit. Das ist das Buch, das neue Buch, was er geschrieben hat. Ich freue mich sehr auf Christian Stöcker. Lieber Herr Stöcker, soll ich nochmal am Anfang den Klappentext vorlesen? Weil der ist so ein bisschen, der macht schon Angst. Soll ich mal machen? Ja, ne? Ja,
machen Sie ruhig, auf jeden Fall.
Jahrzehntelang haben ultrareiche Unternehmen mit skrupelloser Desinformation Zweifel daran gesät, dass wir Menschen mit unserer Sucht nach fossilen Brennstoffen die Erde aufheizen. Heute nun geht es darum, dass wir für unsere Kinder die Welt retten vor den Verbrennern und Verblendern, Lügnern und Kleptokraten, die von Öl, Gas und sonstiger CO2-Produktion profitieren. Christian Stöcker liefert uns die Hintergründe und die Argumente, mit denen wir im öffentlichen und privaten Streit klar machen können, warum die Zukunft in den erneuerbaren Energien liegt, ökologisch, wirtschaftlich und politisch. So, und jetzt sind wir gespannt auf diese Hintergründe. Ich habe das Buch natürlich gelesen, ist auch schon ein bisschen länger auf dem Markt. Es trifft sich aber ganz gut, finde ich, dass wir uns jetzt treffen. Teilen Sie meinen Eindruck, dass im Moment sich so richtig niemand so vordergründig für die Klimakrise politisch interessiert in Deutschland?
Also ich glaube, so ganz weg ist das Thema natürlich nicht, aber es ist, ich finde, ich stimme Ihnen völlig zu, dass es im öffentlichen Diskurs zu wenig stattfindet. Ich fürchte ehrlich gesagt, dass das die Klimakrise selbst für uns jetzt demnächst wieder regeln wird, weil der Sommer auf der Nordhalbkugel ist jetzt immer Katastrophensaison. Und dass diese Extremwetterkatastrophen ursächlich mit der Klimakrise zusammenhängen, das gibt nur noch wenige Leute, die das bestreiten. Also es gibt noch welche, aber das ist die Anzahl wird immer kleiner zum Glück, denn es tritt jetzt eben genau das ein, was der Weltklimarat leider vorhergesagt hat. Also ich meine ganz aktuell, ja, in Mekka sind gerade 1300 Pilger an Hitze gestorben, weil es da über 50 Grad Celsius hatte. Ja, und was in der Schweiz passiert ist, da schwimmt eine Autobahn weg, da wird jetzt monatelang die Nord-Süd-Achse über die Alpen nicht mehr befahrbar sein. Das ist die Klimakrise, ist mitten in Europa angekommen. Wir werden in diesem Sommer, keine Ahnung, was für Extremwetterkatastrophen wir noch erleben werden, aber ich würde mich jetzt festlegen, es wird noch mehr geben, es wird noch Extremregen geben und es wird wahrscheinlich auch Hitzewellen geben, die auch wieder europaweit Zehntausende Tote zur Folge haben und so weiter. Also leider hat die Klimakrise mittlerweile die Tendenz, sich selbst in den Fokus zu rücken mit lauter entsetzlichen Nachrichten, so dass man auch politisch, glaube ich, langfristig nicht und mittelfristig nicht drum rumkommen wird, sich wieder damit zu beschäftigen. Aber ich stimme Ihnen zu, also über Klimapolitik reden wir viel zu wenig.
Und das ist so. Gucken wir uns nochmal, vergewissern wir uns nochmal, erinnern uns nochmal an die Plakate und Slogans bei der Europawahl. Da ging es um Frieden, um Sicherheit, um den Kampf gegen rechts. Eigentlich ging es gerade Parteien wie den Grünen und der SPD darum, den Leuten zu sagen, so richtig, es wirkte so, richtig fällt uns nicht ein, warum ihr uns wählen sollt, aber wählt auf keinen Fall die anderen. So, aber ich habe nichts gesehen mit Klimapolitik etc. Und ich glaube, einer der Gründe, verbessern Sie mich da bitte, warum so viele junge Menschen, nämlich 27%, andere Parteien gewählt haben, kleine Parteien, die bei der Bundestagswahl wahrscheinlich nicht mal in die 5%-Hürde kommen würden, ist, weil die sich tatsächlich dann noch mit Klimafragen auseinandergesetzt haben.
Ja, also man sieht das ja zum Beispiel bei den Jungen, war ja Volt sehr erfolgreich. Also im Prinzip die so ein bisschen, weiß nicht, so etwas liberalere Grüne vielleicht oder so von ihrer Klimapolitik her sind. Also da sieht man schon, dass die jungen, also ein, vielleicht ein Drittel der jungen Leute sich auf jeden Fall für dieses Thema durchaus auch politisch interessiert, also derjenigen, die zur Wahl gegangen sind, muss man ja auch sagen, für dieses Thema interessiert, aber sich vielleicht nicht ausreichend von den im Bundestag vertretenen Parteien vertreten fühlt. Aber richtig ist auch, es gibt halt sehr, sehr viele junge Leute auch, die Parteien wählen, die jetzt mit besonders klugen klimapolitischen Vorschlägen bisher nicht in Erscheinung getreten werden, beziehungsweise zum Teil eben sogar Parteien wählen, die den Klimawandel leugnen. Mhm. Und das, also wir haben immer noch ein mehrstufiges, und das ist ja, was findet sich auch in diesem Klappentext wieder, Desinformationsproblem bei diesem Thema. Manche Leute glauben nicht, dass es wirklich so ist. Und manche Leute sind extrem verunsichert worden, was die sinnvollen Gegenmaßnahmen angeht. Und das ist, zweite ist, glaube ich, mittlerweile politisch vielleicht sogar ein größeres Problem als das erste.
Und über all das sprechen wir. Das Interessante ist ja, wenn man Ihr Buch liest und sich insbesondere mit den Kapiteln beschäftigt, ein Kapitel ist es insbesondere, wo es um Deutschland geht. Hm. Da war Ihre Grundthese eigentlich, dass der Beginn der Ampelregierung und das, was die Ampelregierung in Sachen Dekarbonisierung geplant hat, eigentlich erstmal vielversprechend war.
Ja. Ja, da war, also man muss ja auch sagen, es ist ja nicht so, dass im Moment nicht ein paar Dinge passieren würden, die eigentlich wirklich in die richtige Richtung gehen. Da wird nur überhaupt nicht drüber gesprochen.
Sprechen wir heute mal drüber.
Ja, also zum Beispiel, alle Hörerinnen und Hörer können jetzt mal kurz im Kopf schätzen, wie viel Prozent unseres Stromes im Winter 23, 24, der von einer großen deutschen Tageszeitung als Kohlewinter bezeichnet wurde, erneuerbar erzeugt worden ist. Einmal schätzen Sie mal eine Prozentzahl. Die richtige Antwort ist 60%. 60% unserer Last wird im Winter 23, 24 wurde abgedeckt mit erneuerbaren Energien, mit Sonne und Wind. Und das ist eine Nachricht, die dringt zu den Leuten gar nicht durch. Und dazu kommt, wir haben auch im Winter 23, 24 weniger Kohle verstromt in Deutschland als seit den späten 50ern. Mhm. Also wir sind, eigentlich haben wir in bestimmten Bereichen durchaus sehr relativ zügige und erfolgreiche Entwicklungen, die aber eigentlich in die Öffentlichkeit gar nicht durchdringen.
Machen wir nochmal so ein paar Beispiele, weil das ist ja immer so schön ist, man hat ja das Gefühl, diese Ampelregierung ist an der Macht und hat gar nichts getan. Zwischendurch gab es dann diese zur Halbjahresbilanz, Halblegislaturperiodenbilanz, diese Zahlen, ich glaube von der Bertelsmann Stiftung, dass 60% aller Projekte, die sie sich vorgenommen haben, entweder schon abgeschlossen oder zumindest weitgehend durchgeführt worden sind. Was sind noch Dinge, wo Sie sagen, guck mal, da tut sich tatsächlich was gerade?
Naja, also was jetzt einzahlt auf dieses erneuerbare Energien-Thema, ist natürlich wirklich beschleunigte Genehmigungsverfahren. Ich sag mal so ein Detail, so eine Detailregulierung, die den meisten Leuten wahrscheinlich nicht präsent ist, die aber total relevant ist. Also wenn Sie im Moment in Deutschland einen neuen Großspeicher aus Batterien ans Netz hängen, also ein Speicher, in dem Sie zum Beispiel, wenn Sie ein großes Solarkraftwerk betreiben, das machen viele Betreiber mittlerweile, dann bauen die da gleichzeitig noch einen Speicher hin, so dass der Speicher, der da dabei ist, also weil Batterien so billig sind mittlerweile, ist das, lohnt sich das? Dann hat man mit dem Speicher gleichzeitig eine Möglichkeit, die Schwankungen, wenn da mal die Wolken an der Sonne vorbeiziehen oder so, auszugleichen und möglicherweise sogar auch noch nachts Solarstrom zu verkaufen, weil eben in der Batterie Strom gespeichert wird. So, es gibt, theoretisch müssten Sie, und das, da sieht man, wie auf welcher Detailebene man da hingucken muss, müssten Sie, wenn Sie so einen Speicher betreiben, es gibt auch mittlerweile Unternehmen, die stellen so einen Speicher einfach nur hin, um Strom zu kaufen, wenn er billig ist und ihn dann wieder zu verkaufen, wenn er teuer ist. Also als Dienstleistung lohnt sich das mittlerweile, weil Batterien eben so billig sind. Nach eigentlich Standardregeln müssten diese Unternehmen, die sowas machen, zweimal Netzentgelte bezahlen. Also wenn der Strom reingeht in den Speicher und wenn er wieder rausgeht aus dem Speicher. Das hat die Ampel gerade nochmal eine Ausnahmeregelung, die dieses doppelte Netzentgelt abschafft, auf bis 2029 verlängert. Was zur Folge haben wird, dass viele Unternehmen sehr ernsthaft darüber nachdenken, ob das nicht vielleicht sinnvoll ist, in sowas wie so einen Speicher, Großspeicher zu investieren. VW macht das zum Beispiel gerade in Norddeutschland. Das ist ein totales Detail, ja. Zweifaches Netzentgelt durch einfaches Netzentgelt ersetzt, aber das ist was wirklich was bringt. Also ich glaube, so in dem, auf diesem Detaillevel ist durchaus einiges passiert. Ich meine, das Deutschland-Ticket war auch keine schlechte Idee, das ist extrem erfolgreich. Ich sag mal, es gibt natürlich auch Bereiche, in denen viel zu wenig passiert ist. Auch das, selbst das entkernte Gebäudeenergiegesetz ist nicht total wertlos. Ja, also wenn Sie in einem Neubaugebiet dürfen Sie jetzt keine Öl- und Gasheizung mehr einbauen, das ist schon ganz gut. Es hätte noch, wäre noch besser gewesen, wenn man gar keine mehr hätte neu einbauen dürfen. Aber, also es ist nicht gar nichts passiert. Aber die Dinge, bei denen es nicht klappt, über die wird halt auch viel mehr geredet. Und da sind wir Journalistinnen und Journalisten natürlich auch ein bisschen, mit im Boot, weil wir reden natürlich auch immer lieber über die Sachen, die nicht klappen, als über die Sachen, die klappen.
Das ist eine Frage, die ich mich stelle. Ja? Ist das so? Würde man nicht auch, weil man, ich freue mich jetzt, wenn Sie solche Dinge erzählen, und freuen sich nicht auch die Menschen, wenn das geklappt hätte? Also, eine einfache Sache, über die man sich freut, wenn man jetzt feststellt, ach guck mal, es gibt wieder Wärmepumpen. Die Wärmepumpen sind gar nicht mehr so teuer, wie sie es noch bis vor kurzem waren, als sozusagen viele Leute so Panikkäufe gemacht haben. Und es funktioniert und es ist gar nicht viel teurer. Das sind ja alles gute Nachrichten. Ich weiß nicht, ob wir die nicht schon transportieren würden. Der Eindruck, der ja immer entsteht, ist, dass die Ampelregierung halt Schwierigkeiten hat, gute Nachrichten als solche hier rüberzubringen. Was auch damit zu tun hat, dass zumindest ein Partner, und das erwähnen Sie in Ihrem Buch auch, ja immer bei guten Nachrichten immer nochmal dazwischen geht. Und das ist die FDP.
Naja, das ist leider so. Also es ist eben... Also ein Fachbegriff aus der Politikwissenschaft, der mir in den letzten Jahren irgendwie immer wichtiger erscheint, ist Issue Ownership. Ja, also es gibt eben, und das kann man auch empirisch zeigen, es gibt, wenn über bestimmte Dinge, Themen in den Medien mehr geredet wird und diese Themen werden bestimmten Parteien zugeordnet oder sind in den Köpfen der Leute bestimmten Parteien zugeordnet, dann profitieren diese Parteien davon in Umfragen und unter Umständen auch bei Wahlen. Deswegen ist es so unsinnig, permanent in problematisierender Weise über Migration zu reden, denn das gehört der AfD, das Thema.
Genau.
Ja? Also jeder, der immer zu Migration problematisiert, macht Werbung für die AfD. Da ist die empirische Lage aus der Politikwissenschaft glasklar. Ja, da gibt es empirische Studien, die das zeigen. Jetzt ist das Thema Issue Ownership eben bei so Sachen wie erneuerbare Energien, Elektromobilität, Energieeffizienz, Wärmepumpen und so weiter. Diese Themen, und das haben die anderen Parteien zu verantworten, nicht die Grünen, die gehören halt den Grünen. Assoziieren die Leute mit den Grünen, was im Prinzip eigentlich widersinnig ist, weil also eine Wärmepumpe ist erstmal einfach ein Gerät, mit dem man heizt. Warum ist das weder Grün noch links noch sonst irgendwas?
Könnte auch ein FDP-Thema sein, wegen erneuerbare Energie, neue Wirtschaftszweig etc.
Innovation, deutsche Unternehmen fördern, was auch immer. Ja, genau, aber die ohne Note haben alle anderen Parteien dieses komplette Spektrum den Grünen überlassen. Und jetzt ist es eben so, wenn diese Themen in der Öffentlichkeit eine Rolle spielen, dann finden die anderen Parteien das problematisch, weil das sieht so aus, als ob die Grünen erfolgreich sind. Und das wollen sie ja nicht. Also schimpft man dann eben. Das ist, glaube ich, der eine Aspekt. Der andere Aspekt, das muss man auch sagen, und da kommen wir jetzt wieder auch in den Bereich, um den es im Buch natürlich viel geht. Es gibt eben auch bei jedem dieser Themen durchaus gut finanzierte, gut vernetzte und mit starken Lobbyinteressen ausgestattete Branchen, die ein Interesse daran haben, dass sich erstmal nichts ändert. Also zum Beispiel letztes Jahr, die einzige Gruppierung, die sich über das entkernte Gebäudeenergiegesetz so richtig gefreut hat, ist die deutsche Gasbranche. Weil letztes Jahr nochmal 800.000 Gasheizungen neu verkauft worden sind. In Deutschland ein Zuwachs von 32% gegenüber dem Vorjahr. Ja, weil große deutsche Tageszeitungen, die ich jetzt nicht nenne, aber auch Politiker mehrerer Parteien in Talkshows und an anderen Orten mächtig Werbung gegen Wärmepumpen und für Gas- und Ölheizungen gemacht haben. Mit so Nebelkerzenbehauptungen wie wir heizen bald mit Wasserstoff, was definitiv nicht passieren wird. Aber das führt dann eben dazu, dass Leute den großen Fehler machen, sich noch schnell eine fossile Heizung einzubauen. Und das wiederum ist sehr im Interesse von nicht nur großen Unternehmen, die mit Gas handeln, sondern auch durchaus im Interesse zum Beispiel mancher Stadtwerke und lokaler Energieversorger, denen eben Gasnetze gehören. Die deutschen Gasnetze sind insgesamt geschätzt 270 Milliarden Euro wert. Wenn alle mit Wärmepumpe heizen,
sind sie gar nichts mehr wert.
Sind sie nichts mehr wert, dann sind sie Stranded Assets. Also es gibt eben auch massiven Lobbyismus zum Erhalt von Absatzmärkten für fossile Brennstoffe. Das darf man nicht unterschätzen. Und dieser Lobbyismus, der wirkt natürlich auf Union und FDP vielleicht etwas stärker als auf andere Parteien.
Wir haben das gemerkt bei der CDU, die dann plötzlich wieder so um auf mehr oder weniger geschickte Art und Weise dann fabulieren, ob man mit dem Verbrenner aus, ob das nicht doch alles so ein bisschen zu früh kommt und so. Und dann hört man, das thematisieren sie auch, hört man dann immer wieder, naja, und wir müssen uns doch auch mal eins klar machen. Und das ist so ein Argument, was aus meiner Sicht total zu verfangen scheint, obwohl es falsch ist. Wir Deutschen können doch die Welt nicht retten. Nun bildet euch doch nicht ein, dass wir die Welt retten können. Wir mit 2% der Emissionen oder ich weiß nicht, wie viel es genau sind, irgendwie so der weltweiten Emissionen. Das ist immer so ein Argument, was dann so von Leuten wie Jens Spahn oder auch anderen kommt. Und weshalb falsch ist?
Also das ist sogar auch wiederum empirisch nachweisbar falsch.
Ja.
Das können Sie übrigens lustigerweise, also der Economist, der britische The Economist, das ist also, würde ich sagen, das Zentralorgan des liberalen Marktwirtschaft weltweit. Ja, das lesen die CEOs. Da ist in der letzten Woche eine große Geschichte über den Siegeszug der Photovoltaik, den weltweiten Siegeszug der Photovoltaik. Dazu habe ich auch noch eine kleine Quizfrage für Ihre Hörerinnen und Hörer gleich. Der ist wirklich atemberaubend, dieser Siegeszug. Das kriegt man in Deutschland nicht so mit. Und in dieser Geschichte im Economist steht auch einmal mehr, wer für diesen Siegeszug verantwortlich ist, nämlich Deutschland. Also die deutsche Regulierung der Nullerjahre, das Erneuerbare Energiengesetz, das eine große Nachfrage nach Photovoltaikmodulen erzeugt hat, hat einen Markt geschaffen, indem dann die Mechanismen ins Werk kommen, die in Märkten eben so funktionieren. Ja, das Angebot, die Nachfrage ist da, dann steigt das Angebot, dann sinken die Preise, dann steigt die Nachfrage weiter. Wenn es billiger wird, wollen es mehr Leute haben und so weiter. Da entsteht ein Circulus Viciosus, ja, ein heilsamer Kreisel. Und der dreht sich immer noch, sodass die Preise für Photovoltaik und für Solarstrom immer noch seit 20 Jahren exponentiell, also beschleunigt, fallen. Solarenergie ist jetzt weltweit, auch in Deutschland, ist die billigste Art und Weise, Strom zu erzeugen. Und das haben wir, weil wir eben eine große Volkswirtschaft sind, ganz alleine angeschubst. Also wir können das. Wenn die deutsche Volkswirtschaft, die jetzt im Moment die drittgrößte, glaube ich, sogar der Welt ist, wenn die deutsche Volkswirtschaft entscheidet, wir wollen Folgendes machen, dann hat das globale Auswirkungen. Also diese Behauptung, wir kleinen Deutschen können doch sowieso nichts erreichen, die ist erwiesenermaßen falsch. Und das sagt nicht Greenpeace, sondern der Economist.
Warum wird sie dann eingesetzt, insbesondere von der CDU, CSU?
Das ist eine schwierige Frage. Also gerade was diese Besessenheit vom Verbrennungsmotor angeht. Also ich glaube, gibt's verschiedene Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Also einmal gibt's natürlich wirklich Umfragen, die sagen, viele Leute können sich das nicht vorstellen. Wobei man sagen muss, also woher sollen die Leute jetzt wissen, was sie in 11 Jahren für ein Auto kaufen wollen? Weil in 11 Jahren wird es Elektroautos geben. Es gibt jetzt in China die ersten Elektroautos mit einer Reichweite von 1000 Kilometern. Alles, was Negatives über Elektroautos gesagt wird, ist einfach erwiesenermaßen Quatsch. So, oder fast alles. Da gibt es auch viel Desinformation übrigens. Batterien können nicht recycelt werden und so. Es stimmt alles.
Übrigens, nicht. Das Interessante finde ich immer, wenn dann die Leute sagen, das ist ja so ein Lieblingsargument von Richard David Precht, immer in dem Gespräch mit Markus Lanz. Wenn die beiden treffen ja immer stark aufeinander, prallen aufeinander, wenn es um E-Autos geht.
Ja.
Und dann sagt, wenn Markus Lanz dann ein Plädoyer für die E-Autos hält, sagt aber, vergiss doch mal nicht, was allein für CO2 angefallen ist, um die Batterie für dieses E-Auto herzustellen. Und dann denke ich immer, Richard David Precht, die Verbrennerautos haben ja auch eine Batterie und da ist auch CO2 angefallen. Also er tut ja so, als ob, wenn Verbrennerautos hergestellt werden, kein CO2 anfällt, aber erst dann, wenn sie benutzt werden, was ja auch totaler Quatsch ist.
Ja, genau. Also dazu kommt, also ich meine, so ein Motor ist halt aus Stahl.
Ja.
Ne? Und für Stahl braucht man auch ziemlich viel Kohle und so weiter. Also es ist nicht so, dass...
Da wird viel Unsinn geredet. Und jeder, der mal im E-Auto saß, also ich fahre jetzt zum Beispiel auch ein E-Auto, stellt fest, wo ist jetzt der Unterschied, außer bei der Reichweite.
Ja. Nee, und vor allem, also ich finde ehrlich gesagt, als mittlerweile stolzer E-Autofahrer, das ist auch ein viel angenehmeres Fahrerlebnis.
Absolut.
In jeder Hinsicht. Ja, es beschleunigt besser, man muss nicht schalten, es hat keine Verschleißteile, es macht keine Vibration, es ist nicht laut, es ist einfach viel schöner.
Ja.
Ja, und das früher oder später werden das alle Leute merken. Es ist auch so, tatsächlich, es gibt auch Studien, die zeigen, E-Autofahrer sind mit ihren Autos viel zufriedener als Verbrennerfahrer. Mhm. Aber zurück zu der Frage, warum macht die Union oder nicht nur die Union, sondern ja auch die FPÖ und andere konservative Parteien in ganz Europa irgendwie Wahlkampf mit, wir holen den Verbrenner zurück? Zumal weite Teile auch der Automobilindustrie das gar nicht wollen.
Mhm.
Also in Großbritannien, als Rishi Sunak gesagt hat, wir nehmen das jetzt zurück mit der Nicht-Neuzulassung von Verbrennern, da hat sich am lautesten beschwert die Chefin von Ford UK, die gesagt hat, das könnt ihr doch nicht machen, jetzt hier wieder daran drehen. Und in Deutschland ist es auch so, also VW, Audi und andere Hersteller sind absolut überzeugt davon, dass das E-Auto die Zukunft ist. Und es ist auch eindeutig so. Ne? Das noch eben zwei Fakten zu dem Thema noch. Also der Markt für Verbrennungsmotor oder Autos, Neuwagen mit Verbrennungsmotoren weltweit, der schrumpft schon seit 2017. Mhm. Und der Markt für Elektroautos, reine Elektroautos, mit, wenn man die Hybride noch dazu zählt, ist es noch mehr. Aber bei, der Markt für Elektroautos wächst exponentiell, also immer schneller. Also wenn Sie jetzt irgendwie Investor sind und Sie wetten auf die Kurve, die fällt, dann sind Sie mit einem Klammerbeutel gepudert. Und die Kurve, auf die Sie immer wetten wollen, ist die Exponentialkurve. Mhm. Weil das ist der Ort, wo das Geld verdient wird. Das ist das, wo der Venture-Kapitalist hinguckt. Also es ist glasklar, in welche Richtung der Markt sich gerade bewegt. Ich habe zwei Erklärungen dafür. Also einmal gibt es einen deutschen Automobilhersteller, der offensichtlich sich am schwersten vom Verbrennungsmotor verabschieden kann. Das sind die Bayerischen Motorenwerke, die Großspender sowohl des Unternehmens selbst als auch die beiden Familien Klatten und Quandt, denen weite Teile des Konzerns gehören, sind Großspender der FDP. Und BMW möchte offensichtlich gerne weiter Verbrenner bauen. Es ist natürlich auch so, da geht es auch wieder wie mit dem Gasnetz um Stranded Assets. Also wenn Sie halt lauter Leute haben, die extrem gut darin sind, Verbrennungsmotoren zu bauen, Fabriken zu haben, in denen man Verbrennungsmotoren herstellen kann und ihre maximale Expertise darin besteht, besonders tolle Verbrennungsmotoren zu bauen, ist es nicht so attraktiv zu sagen, all das wird in Zukunft nicht mehr gebraucht. Mhm. Die anderen sind da weiter offensichtlich als BMW. Das andere ist, es gibt ja noch eine andere Interessensgruppe, die ein großes Interesse daran hat, dass weiter Verbrenner verkauft werden, nämlich die Mineralölbranche und die Kraftstoffhersteller. Und da haben sie es jetzt zu tun mit Tankstellennetzen und dem kompletten logistischen System. Das ist ja völlig irre, was wir die ganze Zeit durch Deutschland gefahren wird. Ja, jeden Tag fahren weiß Gott, wie viele Millionen Liter Sprit durch dieses Land, um irgendwo in Tanks gepumpt zu werden. Das ist keine sehr effiziente Infrastruktur, aber es ist halt eine, die da ist, die Geld gekostet hat und die man eigentlich nicht einfach abschreiben möchte. Und ich denke, und das sind, muss man auch sagen, natürlich auch Unternehmen, Organisationen, hinter denen sehr, sehr viel Geld steht. Und die möglicherweise dann im Hinterzimmer auch relativ überzeugende Argumente plötzlich auffahren. Und damit meine ich jetzt nicht Bestechung. Ne? Also ich denke, das ist so das Konglomerat. Man darf nicht unterschätzen, wie wirkmächtig der Lobbyismus hinter fossilen Brennstoffen immer noch ist. Und dazu gibt es eine Zahl, die auch noch eine Rate spielt. So, schätzen Sie mal, wie viel Gewinn, nicht Umsatz, pro Tag werden weltweit mit fossilen Brennstoffen, nur mit Öl und Gas erzielt, ohne Kohle. Ja, Ratespiel für die Leute, die zuhören. Die richtige Antwort ist, das ist aus einer wissenschaftlichen Studie, basiert auf Daten der Weltbank, jetzt nicht, habe ich mir nicht ausgedacht. Richtige Antwort ist, im Durchschnitt seit 50 Jahren ungefähr 3 Milliarden Dollar am Tag Gewinn. Ja. Nicht Umsatz, 365 Tage im Jahr. Seit 50 Jahren 3 Milliarden Dollar Gewinn pro Tag. Da kann man sich vorstellen, mit diesem Ausmaß an Erlösen kann man schon durchaus ziemlich viel Lobbyismus, Politikbeeinflussung, Thinktanks, Stiftungen, vermeintliche Grassroots-Organisationen etc., gekaufte Wissenschaftler finanzieren. Und genau das ist halt passiert.
Und das ist auch so ein bisschen eine These, die aus Ihrem Buch hindurchschimmert, auch in Deutschland, wo man sich ja immer fragt, wenn man die Ampelregierung, so wie wir in diesem Podcast versucht, jede Woche auseinanderzunehmen und zu analysieren, fragt man sich immer, stimmt das, was die immer behaupten? Und das haben die Minister, die in diesem Podcast waren, Volker Wissing zum Beispiel als Verkehrsminister war in diesem Podcast, Christian Lindner war in diesem Podcast, Lars Klingbeil bei der SPD-Vorsitzende, die alle gesagt haben, naja, wir stehen auch so schlecht da, weil die Ausgangssituation so furchtbar war, weil gerade in Sachen, nicht nur in Sachen Klimaschutz, sondern auch in Sachen Bundeswehr und so weiter, Immobilien und so. Einfach in den 16 Jahren Angela Merkel, die so gefeiert wurden in diesem Land, quasi so gut wie zu wenig passiert ist. Stimmt das auch für den Bereich Klimaschutz?
Absolut. Aber im Gegenteil, also da würde ich sogar noch weitergehen. Also ich sage noch ein konkretes Beispiel. Wir hatten in Deutschland exponentielles Wachstum im Bereich erneuerbarer Energien bis 2011. Mhm. Und zwar exponentielles Wachstum auch im Bereich der Arbeitsplätze.
Ne, wir haben erinnern uns die große Solar, wow, wir waren führend in Sachen Solartechnologie. Ne?
Wir haben in Deutschland immer wahnsinnig viel über die armen Kohlekumpel geredet und die vielen, vielen Arbeitsplätze im Kohlebergbau, insbesondere in der Steinkohle, in der Braunkohle. In der Braunkohle haben die ganze Zeit von 2000 bis 2020 immer so irgendwas zwischen 17.000 und 20.000 Leuten gearbeitet. Mhm. Zwischen 17.000 und 20.000. In den erneuerbaren Energien haben im Jahr 2011, das war der Spitzenwert, in allen Branchen, Wind, Wasser, Sonne, alles zusammen, 415.000 Menschen gearbeitet. Ja? Und aber ein paar Jahre später waren es dann 100 oder 120.000 weniger, weil Herr Rösler und Herr Altmaier und Herr Röttgen gemeinsam entschieden haben, dass jetzt mal marktwirtschaftlich nachjustiert werden muss. Und Altmaier saß ja dann sogar, hat sich irgendwie im Interview gefreut, dass das Solardeckelgesetz so gut gewirkt hat und der Solarausbau total zurückgefallen ist in Deutschland. Und gleichzeitig hat man eben, und da ist die SPD natürlich wirklich auch nicht unschuldig, sich mit Putin ins Bett gelegt und wollte auch noch eine zweite Pipeline bauen und so weiter und hat sich erfreut an russischem Gas, was schön billig war, was wiederum BASF und Wintershall und so weiter gefreut hat. Da also kann ich das Buch von Claudia Kempfert Schockwellen empfehlen, da kann man das mal im Detail nachlesen. Das ist relativ erschütternd, wie was da für Fehlentscheidungen getroffen worden sind. Noch eine weitere Fehlentscheidung, die den Leuten weniger präsent ist, glaube ich. Wenn man sich mal die Berichte des Bundesrechnungshofs anguckt zum Thema Energie. Der Bundesrechnungshof hat in den letzten Jahren eine seltsame Faszination für das Thema Energie entwickelt. Und da stehen aber natürlich auch ein paar interessante Fakten drin. Zum Beispiel, da gibt es so Trajektorien, was eigentlich geplant war an Netzausbau in Deutschland ab 2011. Ja, da hätte eine Kurve relativ steil ansteigen müssen für Netzanbau. Und das ist einfach überhaupt nicht passiert, sondern die ist einfach flach geblieben, diese Kurve. Und der Abstand zwischen dem, was man eigentlich wollte und dem, was man wirklich gemacht hat, wurde immer größer und größer und größer. Und wenn es jetzt heißt, ja, das ist alles wahnsinnig teuer mit diesem Netzausbau und das verantwortet die Ampel, dann muss man sagen, nee, das stimmt nicht. Das liegt daran, dass die anderen wirklich vorher 10 Jahre, 12 Jahre Netzausbauschulden gemacht haben, die jetzt plötzlich den Leuten vor die Füße fallen, das ist ja bei der Infrastruktur auch sonst so, den Leuten vor die Füße fallen, die jetzt regieren. Also im gesamten Bereich Energie und ich würde auch sagen im Bereich Verkehrspolitik muss man sagen, ist das Erbe der Ära Merkel eigentlich fast vollständiges Versagen. Und das haben wir alle, glaube ich, nicht so ganz so extrem wahrgenommen damals, wie man es jetzt heute im Rückblick sehen kann. Aber dass es vielleicht nicht so eine tolle Idee war, sich von einem mordenden und kriegführenden Diktator abhängig zu machen, das hätte man auch 2011 schon wissen können. Und
man hätte auch von 2011 wissen können. Also wann war das? Wann war Fukushima? Das haben Sie jetzt wahrscheinlich besser drauf als ich. Also
das war auch 2011 war die Entscheidung für den zweiten Atomausstieg.
Genau, sozusagen. Also man sagt, hätte man auch sagen können, okay, wir machen jetzt den Atomausstieg, aber auch da hätte man doch schon mal auf die Idee kommen können, wie das einige zum Beispiel skandinavische Länder gemacht haben. Moment, die Übergangstechnologie ist vielleicht gar nicht Gas, sondern wir steigen jetzt schon in die Wärmepumpentechnologie ein, die es ja damals auch schon gab. Ich kenne Menschen, die schon ganz, ganz lange Wärmepumpe haben und die Diskussion gar nicht verstehen, die das für wenig Geld gekauft haben und damit sehr zufrieden sind. Und trotzdem sind wir damals auf diesen Gaskurs eingeschwenkt, schlicht weil es so viel billiger war.
Ja, also ich gehöre zu diesen Leuten übrigens auch. Ich heize seit 2010 mit Wärmepumpe und ich war sehr entspannt angesichts der Gaspreisentwicklung. Ja. Ja, also das ist das war so der Moment, wo man sich denkt, jetzt seht ihr mal, wie blöd ihr seid. Ja. Und da muss man auch sagen, andere Länder haben das halt geräuschlos einfach gemacht. Also in Dänemark zum Beispiel dürfen sie seit 2016 in einen Neubau keine Wärmepumpe mehr einbauen.
Keine
Gasheizung mehr einbauen.
Wichtiger Hinweis.
Also in Dänemark ist der Standard Neubau ist Wärmepumpe seit 2016. Ich kann mich nicht an gigantische Massenproteste oder wüste politische Diskussionen in Dänemark erinnern. Ich habe mal irgendwann ein Interview gelesen mit einem skandinavischen Politiker, der gar nicht von irgendeiner grünen oder sonstigen Partei kommt, der sagt, ja, ich verstehe auch nicht, warum das bei Ihnen in Deutschland so schlecht läuft. Vielleicht liegt es daran, dass wir bei uns keine nennenswerte Anti-Klimapolitik-Lobby haben. Und ich fürchte halt, in Deutschland haben wir die. Oder hatten sie, aber ich glaube, es ist immer noch erschreckend viel davon da, sonst hätten wir auch den ganzen, also was da letztes Jahr zum Thema Heizen an Unsinn erzählt worden ist, ist ja wirklich atemberaubend, muss man schon sagen.
Und kann man jetzt davon ausgehen, dass sich die politische Geschichte dann doch wiederholt? wie wir es erlebt haben nach der Ära Kohl, wo dann sozusagen ein SPD-Kanzler, ich will nicht sagen, die Weichen gestellt hat, da im Bereich, das war alles, was Hartz IV anbelangt und Arbeitsmarkt. Mhm. Und dann die CDU danach, wieder eine CDU-Kanzlerin, davon profitiert hat über viele Jahre. Ist es vorstellbar, dass jetzt die Ampelregierung, SPD geführt, mit starker Beteiligung der Grünen, die Weichen stellt für eine Klimapolitik, deren positiven Auswirkungen wir erst in 15 Jahren spüren?
Ich glaube, es wird nicht so lange dauern. Also es wird nicht 10 oder 15 Jahre dauern, aber dass eine gewisse Analogie entstehen wird, da würde ich Ihnen völlig zustimmen. Also was im Moment ins Werk gesetzt wird, insbesondere was den Ausbau von erneuerbaren Energien angeht, wird eine wie auch immer zusammengestellte nächste Bundesregierung nicht zurückdrehen, werden ja auch total bescheuert, weil das ist wahnsinnig erfolgreich. Und ich glaube, ein Symptom dessen, was da uns jetzt bevorsteht, war letzte Woche der Auftritt von Friedrich Merz, dem Vorsitzenden der CDU, bei einer Wärmepumpenakademie eines deutschen Unternehmens, wo er plötzlich für viele überraschend gesagt hat, die Wärmepumpe sei eine faszinierende Technologie und die CDU stünde voll und ganz hinter dieser Wärmewende und es seien im Jahr 2023 seien ja viel zu wenig Wärmepumpen eingebaut worden. Mhm. Nachdem also Vertreter seiner Partei, allen voran Jens Spahn oder auch Herr Kretschmann, mächtig getrommelt haben dafür, wie miserabel Wärmepumpen sind, ja, in jeder Talkshow, in der sie durften. Und da plötzlich sieht man das ganz anders. Es ist halt so, es gibt eben Fakten und es gibt politische Propaganda, sind wir beim Thema Issue Ownership. Ich glaube schon, dass Friedrich Merz klar ist, dass er mittelfristig an all den Dingen, die da jetzt gerade richtig gemacht werden oder richtig gemacht werden sollten und vielleicht auch nicht ganz so gemacht worden sind, wie sie idealerweise hätten gemacht werden können, mittelfristig nicht drumherum kommen wird. Also weil das sind einfach die richtigen Schritte. Mhm. Es ist genauso wie dieses Stichwort Technologieoffenheit. Ne? Also beim Heizen, wir brauchen keine Technologieoffenheit. Wir wissen, dass die Wärmepumpe am besten ist. Und das ist auch physikalisch vollkommen klar. Also Sie können niemals mit einem Verbrennungsprozess die gleichen Effizienzgrade erreichen wie mit Elektrifizierung. Das ist einfach.
Damit man das versteht, weil das verstehen ja viele nicht. Das ist immer dieses Thema, wenn es um das Amortisieren einer Wärmepumpe geht, wo man sich immer fragt, ganz kurz, wann hat sich die Gasheizung oder die Ölheizung amortisiert? Gar nicht. Das ist die Frage, stellte sich nicht. Mhm. Aber das ist der Faktor eins zu vier ist, ne? Also man kann sagen, damit es jeder mal versteht, aus einer Einheit Strom macht die Wärmepumpe bis zu vier Einheiten Heizkraft.
Genau, sozusagen. So ist es. Genau. Das ist wie Zauberei. Eine Kilowattstunde Strom verwandelt sich in 3 bis 4 Kilowattstunden Wärme.
Und da kann man dann einfach ausrechnen, wie viel würde man für 4 Kilowattstunden Gas zum Beispiel bezahlen. Ne? Und das ist aber nur eine Kilowattstunde Strom und so. Und dann, also das rechnet sich tatsächlich. Oder es geht zumindest gleich aus. Punkt.
Ja, nee, also das mittelfristig rechnet sich die Wärmepumpe auf jeden Fall. Ja. Vor allem dann, also nicht dann, sondern es wird in jedem Fall passieren, dass ab 2027 fällt auch der Gebäudesektor unter den europäischen Emissionshandel. Mhm. Und das heißt, dann werden CO2-Preise fällig für das Gas, das wir in unseren Kellern, oder nicht wir, sondern Leute in ihren Kellern verbrennen. Und dann wird es richtig teuer. Mhm. Und dann wird es jedes Jahr immer noch teurer, was auch völlig angemessen ist, weil ja jede Tonne CO2 Schäden verursacht, die wir jetzt, wie gesagt, Schweiz und so weiter. Ne? Brauche ich jetzt nicht. Oder wir haben ja auch schon milliardenschwere Extremwetterkatastrophen in Deutschland erlebt dieses Jahr. Also, da wird es dann teuer, mit Gas und Öl zu heizen, und es wird dann immer teurer. Und das ist auch richtig so. Also die Leute, die letztes Jahr sich noch eine Öl- oder Gasheizung eingebaut haben, die werden sich sehr schnell sehr umgucken und erstaunt feststellen, dass das vielleicht doch nicht so eine gute Idee war. Während die Leute, die sich eine Wärmepumpe einbauen, feststellen werden, dass je mehr Strom erneuerbar erzeugt wird, desto billiger wird der Strom. Also das eine ist, da entwickelt sich alles in der richtigen Richtung, und das andere, da entwickelt sich alles in der falschen Richtung. Und dazu braucht man gar nicht das CO2 als Problemfaktor an sich zu berücksichtigen, sondern rein ökonomisch. Bei Elektroautos ist es genau das Gleiche. Ja, das Elektroauto rechnet sich auf lange Sicht auch deshalb, weil der Strom billiger ist als der Sprit. Der Sprit wird immer teurer werden, auch dank Emissionshandel. Ja. Und weil Öl und Gas eben einfach teuer sind. Und das Elektroauto wird sich immer billiger betanken lassen, weil der Strom immer billiger wird. Und vor allem, das wissen auch die meisten Leute nicht, es halt, hat halt viel weniger Verschleiß. Und man muss nicht dauernd damit in die Werkstatt. Mhm. Das hat kein Getriebe. Ja, all die Dinge, die beim Vergaser, Dinge, die beim Auto dauernd kaputt gehen, die gehen beim Elektroauto eben nicht kaputt. Also es ist rational, diese Technologien einzusetzen. Und es ist irrational, so zu tun, als ob es gut wäre, die anderen noch ein bisschen am Leben zu halten. Aber es ist halt im Interesse von bestimmten Interessen.
Und wir leben in einer eher irrationalen Zeit, was man auch daran sieht, dass eigentlich, Sie haben es gerade gesagt, mit diesen, also mit bestimmten Themen, die mit bestimmten Parteien verbunden werden, eigentlich müsste im Jahr 2024 die Grünen müssten eigentlich eine Partei sein, die auf Augenhöhe sind mit den anderen Parteien. Insbesondere, wenn es Parteien sind, die so im Bereich 20-25% sind. Tatsächlich hatte ich in der vergangenen Woche hier mit Christoph Schwennicke, ehemaliger, den kennen Sie vielleicht auch, ehemaliger Kollege vom Spiegel, jetzt bei T-Online, also jemand, der tief drinsteckt, jemand, der sagt, er glaubt, dass die Europawahl eine Zäsur für die Grünen war, weil sich tatsächlich die jungen Menschen, ausgerechnet die jungen Menschen, die ja sonst immer, für die es selbstverständlich war, die Grünen zu wählen, von den Grünen abgewendet haben. Erholen die Grünen sich nochmal davon oder passiert jetzt das, was Sie eben auch angedeutet haben, dass eben jemand wie Friedrich Merz so geschickt ist und diese Issues auch besetzt?
Ja, ich glaube, das hängt ein bisschen von den Grünen ab. Also ich glaube auch, dass die Grünen durchaus Fehler gemacht haben im letzten Jahr. Ja? Also die haben sich einfach auch zu wenig gewehrt. Ne? Und also das zum Beispiel, ich meine, es gibt so einfache Dinge, wo ich mich wirklich gefragt habe, warum, was hier, findet das kommunikativ eigentlich nicht statt. Also Frank Schäffler von der FDP, der Mann, der mehr oder weniger im Alleingang das Gebäudeenergiegesetz so entkernt hat, dass sich die Gasbranche gefreut hat. Der Mann hat auch im Sommer 23 noch gesagt, wie viel Verantwortung der Mensch für die Klimakrise trägt, das ist nochmal eine andere Frage. Also die FDP lässt sich ihre Gesetzesvorhaben diktieren von Klimawandelleugnern. Und das hätte ich, wenn ich bei den Grünen wäre, schon mal relativ deutlich gesagt. Aber das habe ich nie von irgendjemandem gehört. Also man ist auch oft sich ein bisschen zu fein, vielleicht den politischen Gegner in der gleichen Weise anzugehen, wie man selbst angegangen wird. Das andere ist, ich würde Ihnen zustimmen, dass die Grünen eigentlich da sein müssten. Ich glaube auch, dass Ihnen alle anderen deutschen Parteien da zustimmen. Und das erklärt ein bisschen das, was im letzten Jahr mit den Grünen passiert ist. Also ich meine, das war ja schon in einer konzertierten Weise, ich kann mich nicht erinnern, sowas vorher schon mal erlebt zu haben, dass sozusagen von allen Seiten in dieser Form auf eine einzige Partei eingeschlagen wird.
Also ja, doch, es ist interessant zu beobachten.
Das Spektrum.
Es gibt sozusagen zwei Parteien, die sozusagen die meistgehassten Parteien sind und die am meisten einstecken müssen. Das eine ist die AfD.
Zu Recht.
Und das andere sind die Grünen.
Ja.
Also das ist das, was die beiden gemeinsam haben. Das sind die Lieblingsfeinde der anderen, oder?
Ja, ja. Und das wurde natürlich auch ein bisschen hergestellt, das wir, also ich meine, uns sind mit sehr vielen ja auch so Strohmann-Argumenten, ja, also wenn Hubert Aiwanger und Markus Söder und so weiter dann ständig waren, sie wollen das Fleisch verbieten und so und wir sollen jetzt Käferburger essen und weiß Gott was, es wird ja immerzu auf Grüne eingeschlagen, die es gar nicht gibt. Und es werden ihnen Forderungen unterstellt, die sie gar nicht erheben und so. Immerzu, was ja immer ein Zeichen dafür ist, dass man eigentlich kein gutes Argument hat, ja, wenn man auf einen Strohmann einschlägt. Aber es war eben bemerkenswert erfolgreich. Also für mich ist die Frage, ich bin da nicht so sicher wie Christoph Schwenke, für mich ist die Frage, ob sie sich davon erholen können, offen. Ich glaube, dass sie möglicherweise, wenn sie das kommunikativ ein bisschen besser machen, sich auch da was zurückerkämpfen können. Ich glaube auch, dass dieses Dauerbombardement, also es ist ja allein die Bild-Zeitung, ich habe nachgeguckt, die Bild-Zeitung hat Hunderte von Artikeln über Robert Habeck veröffentlicht. Hunderte. Und lustigerweise hat Marion Horn trotzdem gesagt, das ist keine Kampagne. Das fand ich ganz witzig.
Chefredakteur der Bild-Zeitung,
Marion Horn, genau. Aber das ist, also ich glaube, dass dieses massierte Trommelfeuer sozusagen, das wird sich auf die Dauer auch gar nicht aufrechterhalten lassen. Und das wird auch tatsächlich im Vorfeld der Bundestagswahl möglicherweise vielleicht sogar etwas weniger werden, weil auch selbst Friedrich Merz vielleicht doch langsam darüber nachdenkt, dass es unterschiedliche Koalitionsoptionen besser wären nach der Bundestagswahl. Also und dazu kommt, das finde ich auch einen ganz beruhigenden Gedanken, das Ausmaß der Polarisierung, das wir in den USA oder in Großbritannien sehen, ja, wo man wirklich, also in den USA ist ja buchstäblich so, dass dem politischen Gegner unterstellt wird, Kinderblut zu trinken. Und jetzt nicht metaphorisch, sondern wirklich. Das werden wir in Deutschland, glaube ich, jenseits der AfD nicht erleben, weil ein Verhältniswahlrecht dazu führt, dass eben Koalitionen die wahrscheinlichste Option für eine Regierung sind. Und wenn man dem Gegner vorher unterstellt hat, Kinderblut zu trinken, dann kann man hinterher schlecht mit ihm eine Regierung bilden. Also ich hoffe, dass sich der Diskurs wieder etwas zivilisiert. Ich finde, dass da im letzten Jahr viele Dinge passiert sind, die lieber nicht hätten passieren sollen. Und das hat den Grünen sicher geschadet, aber es hat auch der AfD genutzt. Und ich hoffe, dass irgendwann sich die Erkenntnis durchsetzt, dass es, wenn man zivilisiert miteinander umgeht, für alle Beteiligten besser ist.
Wir haben über die Erholung der Grünen gesprochen. Wir sind ja in dem Scholz-Update und da haben wir sie nicht rauslassen, ohne sie zu fragen, wird sich denn der Kanzler auch von all dem erholen, was ihm widerfahren ist? Also wie schätzen Sie die Chance von Olaf Scholz ein, tatsächlich bei der Bundestagswahl im Jahr 2025 Herbst tatsächlich eine Chance zu haben, nochmal gewählt zu werden?
Also ich meine, ich kenne ja die gleichen Umfragen wie Sie auch und Ihre Hörerinnen und Hörer auch. Also ich kann im Moment nicht erkennen, wie Olaf Scholz Bundeskanzler werden soll nochmal. Aber wer weiß, was in diesem nächsten Jahr noch so alles passiert. Ich habe vor allem eigentlich im Moment bei der SPD und bei Olaf Scholz insbesondere das Gefühl, dass eigentlich so eine gewisse Orientierungslosigkeit herrscht und man eigentlich gar nicht so genau weiß, wofür man eigentlich steht. Also das mit dem Klimakanzler, das scheint sich für mich irgendwie erledigt zu haben, sonst wäre die FDP mit weniger durchgekommen von dem, was sie so veranstaltet hat. Das Thema Friedenskanzler, das haben sie jetzt ausprobiert bei der Europawahl, das scheint auch jetzt nicht verfangen zu haben, wenn man sich die Ergebnisse anguckt. Also den Leuten Angst davor zu sagen, wenn ihr uns wählt, dann marschiert Putin nicht in Deutschland ein. Das ist vielleicht auch ein bisschen unterkomplex als Argument, sag ich mal. Und im Moment ist jetzt natürlich wieder diese Sozialstaatsdebatte, die aber eben jetzt an Christian Lindner und der Schuldenbremse immer wieder hart abgebremst wird. Also ich bin mir im Moment noch nicht so ganz sicher, womit die SPD von Olaf Scholz bis zur Bundestagswahl Punkte machen wird. Mit dem Charisma des Kanzlers vermutlich nicht, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite, wer weiß, ob die Leute nicht in einem Jahr sagen, aber das ist trotzdem immer noch jemand, auf den ich mich eher verlassen kann als auf die anderen. Ich weiß.
Das ist die Frage, wenn man sich jetzt guckt, und das ich verfolge das natürlich auch genau wie Sie, wenn man guckt, wie Friedrich Merz sich entwickelt, anders als Kanzler. Man kann da auch nochmal das Interview im Hotel Matze empfehlen. Friedrich Merz, der selbst jemand wie mir, der mit ihm eher so mittelgute Erfahrungen gemacht hat, plötzlich anfängt, sympathisch zu werden und eben das, sich auch mit Themen zu beschäftigen, die man ihm jetzt nicht zutraut. Sie haben das mit der Wärmepumpe gesagt und so. Also klar, ich glaube, positioniert sich jemand schon ganz geschickt gegen einen Kanzler, der ja glaubt, dass sein großes Glück sein könnte, dass eben dieser Friedrich Merz antritt. Vielleicht sogar, dass es seine letzte Chance ist, dass dieser Friedrich Merz und nicht Markus Söder oder Hendrik Wüst oder wer auch immer antritt.
Also wenn ich der Union einen Ratschlag geben müsste, würde ich ja sagen, stellt Hendrik Wüst auf und ihr habt auf jeden Fall nochmal 5% mehr, das ist völlig klar. Und dann gibt es natürlich auch keine Diskussion mehr, ob man mit den Grünen koalieren kann oder nicht. Das hat er ja schon gezeigt, dass das eigentlich ganz gut funktioniert und dass das sogar so gut funktioniert, dass die AfD halt in Nordrhein-Westfalen nicht so gut dasteht wie in anderen Bundesländern. Genau wie Daniel Günther in Schleswig-Holstein. Also ich sag mal so, wenn Friedrich Merz sich in jemanden verwandelt, der rhetorisch und vielleicht auch von den Themen und der Argumentation her sich eher den etwas moderateren Kräften in der CDU wieder annähert und diesen ganzen populistischen Unsinn, mit dem er jetzt hausieren gegangen ist, kleine Paschas-Zähne machen, Grünen sind unser Hauptgegner und so weiter, ne? Sozialtourismus, all diese Dinge, wenn er die mal wieder lässt, dann ist er natürlich auch kanzlerabler als der im Prinzip so generalsekretärartig operierende Friedrich Merz des letzten Jahres. Wir werden sehen. Also ich hoffe, dass er sich so ein bisschen, er hatte ja so ein paar Berater offensichtlich im Hintergrund, die irgendwie sich von Donald Trumps und Ron DeSantis Umfeld haben inspirieren lassen. Das ist, glaube ich, wirklich der falsche Weg für die deutsche Politik.
Lieber Stöcker, das war total interessant. Männer, die die Welt verbrennen, heißt das Spiegel-Bestsellerbuch, erschienen bei Ullstein. Und nächste Woche in diesem Podcast zu Gast ein lieber Kollege, der interessanterweise das erste Mal zu Gast ist. Dabei ist er derjenige, der, würde ich sagen, wie kein anderer deutscher Journalist jede Woche mindestens 1, 2, 3 Interviews mit hochrangigen Politikern führt und dabei Nachrichten am laufenden Bande produziert und wirklich da für viele junge Kollegen auch ein Vorbild ist. Jochen Gaugele ist nächste Woche in diesem Podcast. Bis dahin und nochmal vielen Dank, Christian Stöcker.
Dank zurück.
Ein Podcast von Funke.